Mein herzliches Willkommen nochmal Ihnen allen. Ich darf Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Und nochmals, wie sich gehört, auch zum dritten Mal, mein herzliches Willkommen Ihnen allen aussprechen zum ersten Fachtag gemeinsam zum Bayerischen Aktionsplan. Wir wollen uns heute in der Konstellation Betroffene, Ministerien, Interessenvertreter hier zusammenfinden und gewissermaßen in die Tiefe der Fortentwicklung des Aktionsplans zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention einsteigen. Ich freue mich sehr, dass wir unter uns auch eine Reihe von Landtagsabgeordneten begrüßen dürfen. Hervorgehoben sei der Herr Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Herr Meyer, der gerade hier vorne Platz nimmt. Ein jeder von Ihnen ist uns sehr herzlich willkommen und sehr wichtig. Herausgehoben können aber dennoch jene werden, die sich in besonderer Weise für unser aller Anliegen einsetzen, nämlich für das Gemeinwohl. Und das sind ja bekanntlich die Landtagsabgeordneten. Mein Name ist Michael Spieker. Ich komme von der Akademie für politische Bildung in Tutzing und darf den Tag moderieren. Die Zeiten für Teilhabe und Mitbestimmung scheinen eigentlich heutzutage ungünstig zu sein. Ein Blick in die gestrigen Nachrichten wird Ihnen das direkt vor Augen führen. Da gibt es ein Land, in dem ein Referendum über eine alle betreffende Sache gestartet werden soll. Und die Reaktionen sind fallende Börsenkurse, Fragen, sind die denn noch ganz bei Trost? Da gibt es einen Abgeordneten im Deutschen Bundestag, der seine Überzeugungen aufrecht vertritt und dafür beschimpft wird. Vor solch einem Hintergrund ist es ein schönes und sehr wichtiges Zeichen, dass wir heute den Bayerischen Aktionsplan in der Phase seiner Entstehung mit den Betroffenen direkt beraten wollen, dass wir also ein Grundprinzip der Demokratie, nichts ohne uns, nichts über uns ohne uns, nämlich die Mitbestimmung wirklich verwirklichen. Es ist schon klar, ich sagte vorhin, die Aufgabe ist eine große. Es gibt viele Themen, die Zeit ist knapp, deswegen halte ich mich jetzt auch knapp und deswegen hoffe ich auch, dass das, was heute hier stattfinden wird, ein Anstoß sein wird für weitere Kontakte zwischen Politik, zwischen Ministerien, zwischen Betroffenen und auch ein Anstoß sein wird für die weitere Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, denn die ist keine Aufgabe allein der Regierung, sondern eine Aufgabe aller, die da regiert werden, nämlich von uns allen. Ich darf nun als ersten Redner eines Grußwortes unseren Gastgeber begrüßen, beziehungsweise den Vertreter unserer Gastgeberin, der Staatsministerin Hadertauer, Herrn Burkhard Rappel, Ministerialdirigent im Staatsministerium. Ich darf ihn um seine einleitenden Worte jetzt gleich bitten. Wir werden dann die Reihenfolge zunächst hier oben fortsetzen mit Frau Badura und Herrn Kirchner und dann sehen Sie es schon an der Gestaltung des Raumes hier oben. Danach wollen wir schon eine erste gemeinsame Gesprächsrunde hier starten, bevor wir in die Arbeitsgruppen gehen. Also Ihnen allen nochmal mein herzliches Willkommen und ich darf Herrn Rappel um sein Grußwort bitten.
Sehr geehrte Frau Badura, sehr geehrter Herr Dr. Spieker, lieber Herr Kirchner, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ministerin Hadertauer hat mich gebeten, Sie zu entschuldigen und hat mich gebeten und das Bayerische Sozialministerium, Sie heute bei der Fachtagung zu vertreten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich hier der Einladung von der Ministerin und dem Landesbehindertenrat gefolgt sind. Es zeigt uns, dass ein großer Mitgestaltungswille besteht und wir den Weg zu einem bayerischen Aktionsplan nicht alleine gehen müssen. Ich begrüße nochmals ganz herzlich die Damen und Herren Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Es freut mich besonders, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, Vertreterinnen und Vertreter der Bezirke, der Regierungen, Landkreise und Städte aus den Verbänden, aus den Kommunen, aus den Ministerien, habe ich schon eine große Zahl auch gesehen, die Vertreterinnen und Vertreter des Zentrums, ganz herzlich willkommen auch. Dann vor allem natürlich diejenigen, die Menschen mit Behinderung vertreten und die vielen Menschen auch aus der Selbsthilfe und den Einrichtungen, egal ob mit oder ohne Behinderung. Ich begrüße auch die Aktivisten des heutigen Tages, die die Tagung fachlich begleiten, bedanke mich bei Ihnen für die Unterstützung und auch die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Behindertenarbeit, die vielfach bereits Partner der verschiedenen Ministerien sind, begrüße ich ganz herzlich. Als Leiter der Fachabteilung Teilhabe von Menschen mit Behinderung, soziale Hilfen im Sozialministerium bin ich gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja sehr eng mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bayern befasst. Wir haben den Entwurf eines Aktionsplans mitentwickelt. Der Entwurf, und das möchte ich auch noch einmal betonen, stammt aber nicht aus unserem Ministerium alleine. Er ist und soll auch ein Gemeinschaftsprodukt sein, in dieser Phase jetzt vor allem auch mit den übrigen Ressorts der Staatsregierung. Für Ihre Mitwirkung nochmals herzlichen Dank. Und ich kann Ihnen sagen, bis zu dem Entwurf, wie er jetzt vorliegt und mit dem wir uns heute näher befassen werden und dessen Entwurfsfassung übrigens vor den Türen dieses Saales als Entwurf auch ausliegt in gedruckter Form, war das schon ein ganzes schönes Stück Arbeit. Aber es lohnt sich auch. Es galt, Handlungsfelder zu bestimmen. Dazu haben wir bereits vor dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention Ressorts und um ihre Einschätzung gebeten. Wir haben schließlich am 30.03.2009 unter Federführung der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Frau Badura, ich kann mich noch gut erinnern, eine große Fachtagung gehabt, wo wir uns intensiv mit der UN-Behindertenrechtskonvention befasst haben. Und letztlich ist als Grundlage für den Entwurf eines Aktionsplans dann zurückgegriffen worden auf die Beiträge der Ressorts, der damaligen Fachtagung, viele Gespräche mit dem Landesbehindertenrat und auch Anregungen, Gespräche mit der Bayerischen Behindertenbeauftragten und auch auf die Anhörung des Ausschusses für Soziales, Familie und Arbeit des Bayerischen Landtags im November 2011, der auch wesentliche und wichtige Impulse geliefert hat. Es ist das erklärte Ziel der Staatsregierung, den Entwurf eines Aktionsplans im Dialog mit den Beteiligten, insbesondere auch den Verbänden, Organisationen und Vertretern behinderter Menschen, den Kosten- und Einrichtungsträgern und auch dem Bayerischen Landtag zu einem bayerischen Aktionsplan weiterzuentwickeln. Dies, um zu gewährleisten, dass er von einer breiten Bevölkerung mitgetragen und auch umgesetzt werden kann. Wir haben daher auch das Papier als Entwurf bezeichnet, der kein statisches Gebilde ist, sondern dass es nun gemeinsam fortzuentwickeln gilt. Und mit dem Aktionsplan ist auch dann die Arbeit noch lange nicht getan. Sie beginnt ja dann erst, wenn es darum geht, den Aktionsplan umzusetzen und auch zu konkretisieren. Wir haben den Aktionsplan bzw. den Entwurf auf unserer Internetseite des Sozialministeriums veröffentlicht und haben ihn auch neben dem Bayerischen Landtag, wir haben ihn an alle Abgeordneten geschickt, auch ca. 140 Verbände und Organisationen in Bayern übersandt und auch gebeten, uns Stellungnahmen dazu abzugeben. Es sind schon etliche eingelaufen. Die Staatsregierung kommt auch damit ihrer Verpflichtung, die ja in der UN-Behindertenrechtskonvention niedergelegt ist, im Artikel 4, nach und sie will diese Verpflichtung auch ernst nehmen. Es geht nun darum, die zahlreichen Stellungnahmen in die Weiterentwicklung zu einem bayerischen Aktionsplan einzubeziehen. Es werden noch Stellungnahmen kommen. Wir hatten ja gebeten, bis Ende Oktober die abzugeben. Es werden noch einige kommen. Da wurde auch darum gebeten, um Verlängerung. Das ist auch auf jeden Fall möglich. Wir erwarten uns von diesen Eindrücken weitere wichtige Impulse und Fakten für den Bayerischen Aktionsplan. Und nach den Diskussionen mit Ihnen wollen wir gegebenenfalls nach einer weiteren Fachtagung dann 2012, also im nächsten Jahr, diesen Aktionsplan präsentieren als Aktionsplan. Ein Plan, der sicher keinen Anspruch auch auf Vollständigkeit erheben kann, der aber richtungsweisend für die weitere Arbeit sein wird. Er soll auch Vorbildfunktion für zahlreiche Akteure auf politischer, behindertenpolitischer und kommunaler Ebene haben. Denn die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kann nicht alleine durch die Staatsregierung und durch das Sozialministerium geschultert werden. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle betrifft. Frau Staatsministerin, Herr Staatssekretär, die Amtsspitze, meine Abteilung, das gesamte Zukunftsministerium wollen gemeinsam mit Ihnen die soziale Zukunft Bayerns tatkräftig gestalten. Und diese Fachtagung soll und wird einen Beitrag dazu leisten, unserem Zukunftsziel einer inklusiven Gesellschaft ein Stück näher zu kommen. Ich danke Ihnen.
Ja, sehr geehrter Herr Rappel, der Dank geht zurück. Nochmals, wie gesagt, auch für die Einladung und für Ihre einführenden Worte. Neben mir steht, Sie kennen sie alle, Frau Irmgard Badura, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Jetzt bin ich froh, dass ich das wieder mal so gut hingekriegt habe. Ich freue mich, dass auch Sie heute hier sind und darf auch Sie um Ihren Beitrag jetzt bitten.
Lieber Herr Speaker, besten Dank. Ja, bei meinem Titel könnte man mal mit der leichten Sprache anfangen zu überlegen. Lieber Herr Rappel, lieber Herr Kirchner, Herr Dr. Speaker, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete, alle Anwesenden, liebe Freunde und Mitstreiter. Inklusionsteams haben oft als hilfreich empfunden, einen kritischen Freund in den Prozess einzubinden. Dies sollte eine außenstehende Person sein, die das System, hier die Schule, gut kennt. Unterstützend und herausfordernd agiert und den Prozess kontinuierlich engagiert begleitet. Und weder die Person noch das System, hier die Schule, dürfen von der jeweils anderen Seite abhängig sein. Dieses Zitat stammt aus dem Index für Inklusion. Dieser Index entstand 2002 für Schulen in Großbritannien. 2003 legte Professor Andreas Hinz die deutsche Übersetzung vor. Der Index beruht, wie man dem Zitat entnehmen kann, auf praktischen Erfahrungen beim Thema Inklusion. Er gibt konkrete Handlungsempfehlungen für die Verwirklichung von Inklusion in der Schule. Aus dem Zitat selbst wird klar, Inklusion braucht kritische Freunde, die an der richtigen Stelle einen Schritt zurücktreten können und die Kritik konstruktiv formulieren können, damit der Inklusionsprozess weitergeht. Dies gilt selbstverständlich auch, so ist es meine Auffassung, für den Bayerischen Aktionsplan. Der Entwurf der Staatsregierung braucht damit daraus ein Aktionsplan des Freistaates wird, die kritisch-konstruktive Begleitung, eben kritische Freunde. Nur so wird es gelingen, einen praxistauglichen Aktionsplan für Bayern entstehen zu lassen. Die aktuelle bayerische Debatte zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dreht sich um die Frage, wie man die konkretisierten Menschenrechte mit Leben erfüllt, also konkret umsetzt. Bevor man jedoch konkrete Schritte unternimmt, braucht man zunächst einen Plan, eben den Aktionsplan. Er muss nicht unbedingt alle Antworten enthalten. Manchmal besteht ja die Kunst darin, die richtigen Fragen zu stellen. Es ist gut, dass die Staatsregierung den Entwurf eines Aktionsplans vorgelegt hat. Damit haben wir eine Grundlage für unsere Diskussionen. Über wichtige Fragen, Antworten und praktische Schritte Der Prozess lebt von der konkreten Teilhabe in allen Lebensbereichen. Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele Menschen mit und auch ohne Behinderung ihre Vorstellungen für einen bayerischen Aktionsplan äußern. Dass wir tatkräftig mitdiskutieren. In diesem Sinne verstehe ich auch die heutige Veranstaltung. Sie dient der Debatte der Menschen mit Behinderung, ihrer Begleiter und Sprecher sowie Verbände untereinander. Aber, und darüber bin ich besonders froh, auch in erster Linie dem Dialog mit den Vertretern der einzelnen Ressorts der Staatsregierung. Es gilt, die Perspektive des Gegenübers zu kennen und zu respektieren. Wir alle, ob mit oder ohne Behinderung, müssen fähig sein, die Perspektive der Partner zu verstehen. Nur gemeinsam und mit großem Respekt vor der Vielfalt, die unser Gemeinwesen prägt, können wir die richtigen Fragen, Antworten und Schritte formulieren. Was sich so leicht in ein, zwei Sätzen formulieren lässt, erfordert in der Praxis der Debatte und des Dialogs sicherlich einige Mühe. Ich bin jedoch zuversichtlich, weil ich ja die meisten Dialogpartner inzwischen kenne und schätze, dass wir heute gute Ergebnisse erzielen werden. Die Fachlichkeit der Mitarbeiter, der Ressorts sowie der Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache sind die beste Voraussetzung für echte Resultate. Die Themenschwerpunkte für die offenen Stationen stellen aus meiner Sicht keine abgeschlossene Aufzählung dar. Vielmehr sind es die Bereiche, an denen der Handlungsbedarf besonders groß ist und der Aktionsplan deshalb besonders wichtig erscheint. Auf die einzelnen Themen möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht eingehen. Zwei Aspekte von gelungener Partizipation will ich aber kurz in Erinnerung rufen. Teilhabe braucht Bewusstseinsbildung, und zwar in allen Lebensbereichen. Hier wünsche ich mir von den Stationen, dass wir Ergebnisse mitnehmen können, wie Bewusstseinsbildung in den Bereichen Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Barrierefreiheit besser vorangebracht werden können. Hier stellt sich für mich auch die Frage nach möglichen Partnern aus der Gesamtgesellschaft, die wir bisher noch nicht erreicht haben und die wir besser erreichen müssen. Und zweitens, Teilhabe braucht politische Beteiligung, und zwar in allen Lebensbereichen, auf staatlicher wie auf kommunaler Ebene. Denn das Ergebnis, der Bayerische Aktionsplan, sollte möglichst alle staatlichen bzw. kommunalen Ebenen motivieren, eigene Aktionspläne bzw. kommunale Teilhabepläne zu erstellen. Wenn wir nämlich vollumfängliche Teilhabe wirklich wollen, so kann sie eigentlich nur vor Ort in unseren Bezirken, Landkreisen, Städten und Gemeinden Wirklichkeit werden. Dies ist eine große Herausforderung, die wir auch bei einer landesweiten Perspektive der heutigen Veranstaltung nicht außer Acht lassen dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderung der UN-Konvention annehmen. Lassen Sie uns die Inhalte gemeinsam diskutieren und versuchen wir uns gemeinsam auf den Weg in eine Gesellschaft der Teilhabe zu machen, in eine Gesellschaft, in der wir, ob mit oder ohne Behinderung, miteinander, mittendrin gut leben können und wollen. Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und viel Freude bei der Arbeit. Dankeschön.
Sehr verehrte Frau Badura, vielen Dank. Kritische Freunde braucht es. Ich denke, der Saal ist voll davon, von kritischen Freunden und Freundinnen. Ich freue mich, einen weiteren Redner, der auch schon ein Freund geworden ist, begrüßen zu können, Herrn Reinhard Kirchner, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, und darf auch ihn um sein Wort bitten.
Sehr geehrte Frau Badura, sehr geehrter Herr Rappel, sehr geehrter Herr Spieker, sehr geehrte Herren und Damen vom Bayerischen Landtag, sehr geehrte Vertreter der Ministerien. Ich spreche heute hier einerseits als Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, wie Herr Spieker mich vorgestellt hat, aber insbesondere als Vertreter des Landesbehindertenrates. Und ich muss am Anfang meiner Freude Ausdruck geben, dass aufgrund der Initiative im Landesbehindertenrat, wo auch die Ministerin Frau Christine Haderthauer persönlich anwesend war, wo der Landesbehindertenrat eine starke Beteiligung gefordert hat und wir am Anfang vielleicht noch nicht in dem Sinne beteiligt worden waren, wie wir uns gewünscht hätten, Frau Haderthauer sofort diesen Vorschlag aufgegriffen und gesagt hat, dann machen wir doch im Rahmen der Konsortial hier eine gemeinsame Veranstaltung. Und ich denke, das ist gut, dass wir hier in dieser gemeinsamen Veranstaltung jetzt das Thema Aktionsplan der Bayerischen Staatsregierung einfach neben den unterschiedlichen Stellungnahmen, die die Verbände abgegeben haben, einfach in einer gewissen Auswahl, in einer gewissen Beteiligung von Interessenten, die bei der Umsetzung mitwirken möchten, dass die hier zusammen sind und heute Gelegenheit haben, neben vielleicht so schnöden Papier, das immer wieder eingereicht wird, auch persönlich im Dialog jetzt ihre Vorstellungen einzubringen. Worum geht es bei der Behindertenrechtskonvention? Es geht im Wesentlichen bei der Behindertenrechtskonvention darum, dass Menschen mit einer chronischen Krankheit und Behinderung in erster Linie als Bürger dieses Staates gesehen werden. Das, denke ich, ist der eigentliche Perspektivwandel, der Perspektivwechsel, der sozusagen in diesen Artikeln der UN-Konvention steckt. Der Perspektivenwandel, in dem der Behinderte, der schwerbehinderte Mensch nicht mehr als Objekt eines Hilfesystems gesehen wird, sondern als Individuum und was noch wichtiger ist, auch als Bürger dieses Staates. Menschen mit einer Behinderung, und die Behindertenrechtskonvention fordert das, müssen eingebunden werden in alle gesellschaftlichen Bereiche, die der Staat anbietet. Das geht los von der Frühförderung bis hin zur Erziehung im Kindergarten, Kindertagesstätten, über die Schule, bis hin zur beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, insbesondere aber auch in den Bereichen Wohnen, Freizeit und politische Bildung. Ich denke, das sind die Themen, die ja heute in den Workshops auch noch diskutiert werden. Und wir haben natürlich eine Geschichte hinter uns. Wir haben ein Behindertensystem, das aufgebaut worden ist, noch unter dem Gedanken, behinderten Menschen gewissermaßen auch besonders Hilfen gedeihen zu lassen, indem sie sozusagen in Sonderbereiche gefördert werden und dann versucht worden sind zu integrieren. Wir sind heute durch die Behindertenkonvention, durch den von mir kurz skizzierten Perspektivwandel, aber dabei zu versuchen, dass wir sagen, wir müssen nicht von Anfang an aussondern, sondern wir müssen versuchen, von Anfang an sozusagen auch alle Bereiche, die ich eben genannt habe, Kindergarten, Schule, Wohnzeit, Freizeit, gemeinsam mit den Menschen zu gestalten. Dies wird heute landläufig auch so unter dem Begriff Inklusion gesehen. Die Diskussion währt ja jetzt schon etwas länger und ich stelle immer wieder fest, dass je länger der Prozess dauert, auf der einen Seite sich auch wieder die Skeptiker und die Kritiker der Inklusion zu Wort melden. Einerseits wird gesagt, das ist nicht machbar, schwerstbehinderte Kinder mit normalen Kindern zusammenzuführen und dann auch noch einigermaßen Bildung oder sonstige Maßnahmen eben durchzuführen. Auf der anderen Seite wird gesagt, wir sind ja eigentlich schon alle inklusiv, wir machen eigentlich schon alles inklusiv, wir brauchen eigentlich nicht mehr viel machen. Und wir haben auf der anderen Seite, und das ist das, was man auch ganz klar sehen muss, ich möchte das am Beispiel mit Frau Götz und Herrn Weigel, bin ich heute im Zug in der U-Bahn noch zusammen gewesen und haben darüber gesprochen. Es ist so, dass beispielsweise jetzt, das Kultusministerium ist ja hier, muss man wirklich auch lobend erwähnen, bei der Inklusion zumindest mit dem ersten praktikablen Versuch, das auch umzusetzen, vorangegangen. Es ist so, dass beispielsweise in einer Schule mit inklusivem Profil, die gewissermaßen das versuchen wollte, die Eltern von nicht behinderten Kindern dieses Modell abgeschmettert haben, weil sie gesagt haben, wir wollen keine behinderten Kinder, wir wollen keinen gemeinsamen Unterricht. Also Sie sehen, Es ist nicht nur eine Aufgabe und deswegen stehen wir nicht nur hier sozusagen als Behindertenvertreter, sondern wir müssen es begreifen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen die Eltern davon überzeugen, dass es überhaupt kein Nachteil ist, sozusagen in einem inklusiven System ihre Kinder auch mit aufwachsen zu lassen. Auch Menschen mit einer schwersten Behinderung können teilhaben an einem solchen System. Und ich muss immer dieses Beispiel, das ich in den skandinavischen Ländern selbst erlebt habe, dass ein schwerstbehindertes Kind in einer normalen Kindertagesstätte gewesen ist. Die Kinder haben gespielt und dieses schwerstbehinderte Kind ist mitten unter der Gruppe gelegen. Und als wir dann die Vertreterin gefragt haben, wie eigentlich hier das im Alltag läuft, die Kinder sind an das Kind hingegangen, haben es angefasst, haben es rumgerüttelt. Also uns ist fast Angst dabei geworden, als wir das gesehen haben. Und die Erzieherin hat dann gesagt, ja, es ist doch besser, dieses Kind hier in dem Leben dabei sein zu lassen, anstatt dass es auf dem Zimmer liegt und nur schaut, wie die Blätter sich bewegen. Und für die anderen Kinder, die erleben, dass in ihrer Gruppe ein schwerstbehindertes Kind dabei ist, machen ganz andere Erfahrungen. Das ist mit Inklusion im Wesentlichen gemeint. Und ich denke, das müssen wir versuchen und das sollten wir in alle Bereiche Schritt für Schritt gemeinsam angehen. Der Bayerische Aktionsplan ist eine Struktur, die gewissermaßen auch vorgibt und die gewissermaßen auch diesen Versuch macht. Die Stellungnahmen zeigen, wo eben noch die Stellschrauben zu ziehen sind. Ich denke, da ist auch noch gemeinsam was zu tun. Wir haben als LAG deshalb auch keine besondere Stellungnahme abgegeben, weil die Stellungnahme des Landesbehindertenrates auch im Wesentlichen aus der Feder der Landesarbeitsgemeinschaft selbst stammt. Ich will jetzt aber noch kurz auf einen Aspekt eingehen, der hier nicht besonders in den Workshops auch angesprochen wird. Es geht um die Partizipation. Es geht um die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, insbesondere aber auch um die Teilhabe und Mitbestimmung von chronisch kranken und behinderten Menschen am politischen und öffentlichen Leben. Das Thema Partizipation wird nicht in einem eigenen Workshop angeboten, aber es wirkt meiner Meinung nach in alle diese Bereiche, die dort heute diskutiert werden, ganz stark hinein. Denn wir können nicht planen im Sinne des Aktionsplans, ohne dass die betroffenen behinderten Menschen mit an dieser Planung beteiligt werden, wenn sie mitbestimmen. Artikel 29 sagt beispielsweise über die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben, dass der Bund und die Länder verpflichtet sind, aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderung ohne Diskriminierung gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten mitwirken können. Weiter heißt es sinngemäß, und das könnte man unter das Thema Selbstbestimmung, Selbstvertretung fassen, dass insbesondere die Bildung der Organisationen von Menschen mit Behinderung auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu unterstützen und zu fördern sind. Menschen mit ihrer Behinderung müssen sich mit ihren Angelegenheiten selbst vertreten können. Ein Beispiel für den Selbstvertretungsanspruch ist ja auch unsere Dachorganisation, die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe mit ihren 102 landesweit zusammengeschlossenen behinderten Selbsthilfeorganisationen. Das Ministerium, das muss man an dieser Stelle, hat frühzeitig erkannt, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob der Herr Dr. Hölzl jetzt auch hier im Raum ist, als die Landesarbeitsgemeinschaft gewissermaßen auch gegründet wurde mit 20 Organisationen und die Wohlfahrtsverbände, verzeihen Sie mir bitte jetzt diese Äußerung, die Wohlfahrtsverbände eigentlich die Selbsthilfe noch gar nicht in dem Sinne wahrgenommen haben, dann hat damals das Ministerium gesagt, wenn es betroffene behinderte Menschen gibt, die sich selbst organisiert haben, dann ist eigentlich der Staat im Sinne der Subsidiarität auch verpflichtet, diese Bereiche zu fördern. Und das war auch ein Grund, warum eben auch unsere Landesarbeitsgemeinschaft auch entstanden ist. Und es war gute Schule und ich muss leider hier auch wieder kritisch anmerken, dass dieses gute demokratische Prinzip der Subsidiarität eigentlich immer sehr zu sehr unterschätzt und vergessen wird. Es geht um Beteiligung. Ich will es auch jetzt nur noch ganz knapp machen, damit ich die Zeit nicht zu sehr strapaziere. Es geht aber auch um Mitwirkung und Beteiligung von behinderten Menschen am gesellschaftlichen Leben. Menschen mit Behinderung müssen in die Lage versetzt werden, sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können und Verantwortung mitzutragen. Dies setzt aber voraus, dass entsprechende politische Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote für behinderte Menschen angeboten, aber möglicherweise neu strukturiert werden müssen. Es muss beispielsweise in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung selbstverständlich sein, dass für sehbehinderte, blinde, taubblinde Menschen Schriftvorlagen im Brilleschrift vorliegen. Dass für gehörlose Menschen unbürokratisch, und das ist ein ganz großes Problem, da könnte ich Ihnen abendfüllend darüber berichten, dass gehörlose Menschen unbürokratisch Dolmetscher bekommen, wenn sie an Bildungsveranstaltungen, wenn sie an verbandlichen Veranstaltungen teilnehmen. Das ist leider noch nicht selbstverständlich. Und es geht, das war der Wahlspruch auch der Betroffenen, nicht ohne uns, über uns. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der chronisch kranken und behinderten Menschen, zum Beispiel beim Ausbau barrierefreier Verkehrswege, öffentlicher Gebäude, Gestaltung von Lebenswelten, kann doch nur gerecht werden, wenn Personen, die es unmittelbar betrifft, bei der Planung von Anfang an eingebunden sind. Das ist Partizipation. Und der letzte Aspekt, den ich auch nur ganz kurz eingehen möchte, der aber wichtig ist. Es geht auch darum, dass Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlich angebotenen Gremien, von den politischen, im Landtagen, von den Städtetagen, von den Gemeindetagen, aber auch in den Verwaltungsorganen, dass eben Menschen mit Behinderung wählbar sind. Es ist im Alltag immer noch nicht so, dass eben Menschen mit Behinderung nur dann in der Öffentlichkeit auftreten, wenn es um ihre Behinderung geht. Und diese Wählbarkeit, diese Beteiligung, Partizipation heißt auch, dass Menschen mit Behinderung nicht wegen ihrer Behinderung, sondern aufgrund ihrer Kompetenz gefragt sind. Also das ist wichtig und das, denke ich, ist ein Schlüssel, den wir eben auch gewissermaßen öffnen müssen, dass diese Menschen auch sich beteiligen können. Als Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe hoffe ich, dass Sie, die heute beteiligt sind, die Chance nutzen, einfach auch kritisch Ihre Fragen, Ihre Probleme einbringen in die Diskussion und dass es ein spannender Tag wird. Die Landesarbeitsgemeinschaft wird immer als kräftiger Mahner und als Wärter den Prozess der Behindertenrechtskonvention sozusagen begleiten. Aber wir sind froh, dass wenigstens ein erster Schritt gemacht ist. Und dieser Tag zeigt auch, dass die Umsetzung doch sehr ernsthaft auch betrieben wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank auch an Sie, lieber Herr Kirchner. Wir haben im Grunde jetzt schon den Bogen einmal vorgespannt. Jetzt wollen wir den Pfeil losschnellen lassen. Ein Entwurf steht vor uns. Wir wollen ihn mit kritischen Freunden begleiten. Und diese Begleitung, das funktioniert nur auf dem Weg der Partizipation. Jetzt wollen wir in eine erste Praxisrunde hier auf dem Podium einsteigen. Ich darf die Tandempartner zu den verschiedenen Themen hier auf die Bühne bitten, sich allesamt hier zu versammeln aus den 6 Themenbereichen, die wir heute vornehmen wollen. Und der Gedanke ist folgender, wir wollen jetzt zunächst einfach einmal jeweils in 2 Schritten den Entwurf und das, was geplant ist, anschauen. Das möge dann den Boden bereiten, damit wir gewissermaßen die Mitbestimmung und Beteiligung noch eine Stufe weiter drehen können, dann gleich in der Workshop-Phase. Wir haben jetzt etwa 50 Minuten Zeit und wie gesagt, ich darf alle Teilnehmer jetzt bitten, hier vorne in die Mitte der Bühne zu kommen und Platz zu nehmen. Ja, das wäre immer gut, wenn Sie als Tandempartner nebeneinander sitzen. Ja, schön, wenn die Damen und Herren Platz genommen haben. Wir üben jetzt, denn Wie Sie erfahren haben, ist ja die gemeinsame Beratschlagung auf dem Weg vom Entwurf zum Plan gleichsam noch in den Kinderschuhen. Das ist etwas, was wir heute wirklich beginnen wollen. Und so sehen wir jetzt sozusagen auch eine Reihe von Dialogübenden vor uns. Ich möchte beginnen mit dem ersten Thema, nämlich demjenigen der Bildung, zu dem wir zwei Partner hier haben. Einerseits sehen Sie hier Herrn Ackerwahn, Artin Ackerwahn, Schüler. Und das muss ich sagen, finde ich besonders bemerkenswert. Gerade im Bereich Schule werden Schüler sonst eigentlich nicht gefragt, was sie eigentlich davon halten. Hier im Bereich der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention haben wir gewissermaßen etwas, was beispielgebend sein kann, auch für die Inklusion in anderen Bereichen. Und ich darf nun zunächst Herrn Ackerwahn bitten und ihm das Wort erteilen, dass er uns aus seiner Sicht sagt, was er in dem Entwurf bislang gelesen hat und wie seine Stellung dazu ist. Herr Ackerwahn.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sitzen und von mir erzählen kann, auch an Herrn Weigel. Und ja, mit 4 Jahren wurde ich in einem Kindergarten integrativ gefördert, auf Wunsch meiner Eltern und auch auf Wunsch von mir. Mit 6 Jahren wurde ich in eine Regelschule in Coburg integrativ dann eingeschult. Und anfangs lief es eigentlich ganz gut. Mit den Kindern gab es ein bisschen, ja, lief eigentlich auch ganz gut. Es gab gewisse Unsicherheiten bei manchen, aber im Großen und Ganzen hat alles geklappt. Und dann bin ich nach Nürnberg umgezogen und kam in der 4. Klasse dann hier in die Blindenschule. In der 7. Klasse war ich 1 Jahr lang in Marburg auf der Blindenschule und dann von der 8. bis zur 10. war ich wieder hier in Nürnberg. Und jetzt seit September 2011 bin ich in einem Regelgymnasium hier in Nürnberg und besuche dort die Einführungsklasse.
Herr Ackerwahn, ich bin sehr dankbar, dass Sie in der Ferienzeit sich bereit erklärt haben, zu uns zu kommen. Und die Devise des Sozialministeriums bei der Vorbereitung war ja, Betroffene mitzubringen. Und für mich als Fachreferent im Kultusministerium war es gar nicht so einfach, in der Ferienzeit einen Schüler oder eine Schülerin zu finden. Ich bin sehr dankbar, dass Herr Ackerwahn hier mitgekommen ist. Und Sie haben bei der ersten Schilderung deutlich vernehmen können, dass er sowohl eine Förderschule besucht hat, als auch eine ganz normale allgemeine Schule und jetzt im Gymnasium weilt. Wir haben heute die große Gelegenheit im Workshop, dieses ganze Netz Ihnen mal aufzuzeigen. Bin dankbar, dass meine Kollegin Frau Götz vom Ministerium, die für die Rechtsfragen zuständig ist, auch heute dabei ist. Dann aus dem Gymnasium ist ein Vertreter da, aus der Förderschule, aus dem mobilen sonderpädagogischen Dienst. Und wir wollen heute im Workshop zum Thema Aktionsplan und Weiterentwicklung der schulischen Maßnahmen mit Ihnen diskutieren, mit Ihnen beraten. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wir einfach Betroffene wie den Herrn Ackerwahn immer zur Seite haben und mit Ihnen zusammen gestalten. Vielleicht ganz kurz, ich habe eine Folie mitgebracht. Wie sieht das Staatsministerium für Unterricht und Kultus den Aktionsplan? Da würde ich gerne jetzt die erste Folie aufrufen. Und da sehen Sie gleich, dass wir im Bayerischen Landtag, und das ist wirklich eine großartige politische Entwicklung gewesen, im interfraktionellen Austausch eine Novellierung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes bekommen haben. Und im Workshop wollen wir heute dann die 6 wesentlichen Felder, wie wir uns jetzt neu orientieren im Hinblick auf den Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, wie wir Bestehendes weiterentwickeln. Und das ist ja die bayerische Besonderheit. Wir fangen ja nicht bei Null an, um etwas Neues aus dem Boden zu stampfen. Uns geht es darum, die Partner mitzunehmen. Uns geht es darum, bereits Bestehendes weiterzuentwickeln. Und ich darf ganz kurz aufleuchten lassen, dass wir in den Kooperationsklassen jetzt nach dem neuen Gesetz weiterhin die inklusiven Bestrebungen fortsetzen, dass wir die ehemaligen Außenklassen, jetzt Partnerklassen, weiterhin für auch schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln wollen. Und zwar, man höre und staune, in allen Schularten. Und noch einmal, Inklusion ist ein Thema in Bayern für alle Schularten. Und an dieser Stelle darf ich unserem Staatsminister, Herrn Dr. Ludwig Späne, sehr danken, dass er als Präsident der KMK 2010 für Deutschland dieses Thema Inklusion so vorwärts gebracht hat, dass wir jetzt ein gesamtdeutsches Positionspapier haben. Und vor 14 Tagen wurde von den Kultusministern auch die Weiterentwicklung sonderpädagogischer Empfehlungen zum Thema Inklusion verabschiedet. Wichtig ist, und da haben wir heute bereits schon im Vorfeld mit Verbänden Gespräche geführt, dass die Förderschule, Herr Kirchner, nicht eine Einrichtung, die aussondert, sondern für uns ist die Förderschule nach wie vor eine besondere Schule, die wollen wir in dieses System mit reinnehmen. Und Inklusion für Bayern ist die Inklusion auch einzelner Schülerinnen und Schüler in der Schule vor Ort. Und Thema Nummer 5 ist eine bayerische Besonderheit. Wir wollen das Know-how, die Fachlichkeit in besonderen Schulen mit dem Profil Inklusion weiter verstärken. Und Nummer 6, wir haben dazu eine neue Form entwickelt im Sinn des Artikels 24. Wir haben in der allgemeinen Schule jetzt Klassen mit festem Lehrertandem, wo also die allgemeine Pädagogik mit der Sonderpädagogik sich verschwistert. Der Aktionsplan, Herr Dr. Spieker, und ich komme zum Schluss. Der Aktionsplan ist für uns Motivation und Auftrag. Und ich darf an dieser Stelle vor allen Dingen Frau Badura danken, die uns im Ministerium immer kräftig anschiebt und die bereits mit uns zusammen über alle Schularten verteilt Positionspapiere mitgestaltet hat und Fachtagungen mitorganisiert hat, die dazu beitragen, dass wir nicht müde werden, auf dem Weg weiterzumachen, voranzugehen und miteinander einfach das Thema gestalten. Und als letztes, Pädagogen dürfen ja ein bisschen Poesie mit reinbringen. Frau Badura, wir nennen es so in den Schulen, es geht nicht darum, dass wir aufeinander losgehen, sondern dass wir aufeinander zugehen. Und dieser Tag kann auch ein Beitrag dazu sein.
Ja, vielen Dank. Das Thema Inklusion und Bildung ist ja von besonderer auch medialer Präsenz zurzeit. Ein Bereich, der vielfach eher etwas im Verborgenen ist, ist der Bereich der Arbeit, zum Beispiel durch die Arbeit der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die manchmal sehr kritisch gesehen wird. Ich freue mich, dass wir auch zu diesem Thema zwei Dialogpartner heute hier haben, die nachher auch das Tandem dann einführen, Herrn Weber und Herrn Dr. Blöck vom Sozialministerium. Ich darf auch Sie jetzt einfach um Ihre Wortmeldung zunächst einmal bitten, mit der Frage zunächst einmal, wie ist der Ist-Stand, was bietet der Entwurf zum Aktionsplan, zum Thema der Arbeit und wo sehen Sie die wichtigsten Punkte, an denen der Plan vorangebracht werden muss? Wem darf ich das Wort zunächst geben? Bitte, Herr Blöck, Herr Dr. Blöck.
Lieber Herr Spieker, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich möchte gleich das Wort aufgreifen. Sie sagten, der Bereich Arbeit sei noch nicht so im Zentrum der Betrachtung wie der Bereich, den jetzt gerade der Herr Kollege Weigel aus dem Kultusministerium Ihnen kurz skizziert hat. Da haben Sie sicher recht, dass das so ist. Wir wollen alles dazu beitragen, dass das zukünftig nicht mehr so ist. Es sind heute schon bei den Einführungsreden ganz zentrale Stichworte gefallen. Ich möchte den Begriff Teilhabe einfach nur noch erweitern um den Begriff der Teilhabe auch im Arbeitsleben. Das ist, glaube ich, mittlerweile eine Binsenweisheit. Wir verbringen alle die meiste Zeit damit zu arbeiten, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Das gilt für nicht behinderte Menschen und es sollte genauso gelten für behinderte Menschen auch. Und dazu finden sich im Entwurf des Aktionsplans neben einer Bestandsaufnahme, so ist er ja allgemein gegliedert, zahlreiche, für meine Begriffe, sehr gute Programme, sehr gute Ansätze, sehr gute Wege, wie man diesen Bereich der, nennen wir ihn, Inklusion ins Arbeitsleben, wie man diesen noch weiter voranbringen kann. Da denke ich, sind sehr gute Ansätze meines Erachtens vorhanden. Der Freistaat steckt hier, das sage ich auch ganz offen, ja auch schon eine Menge Geld hinein. Diese Programme, diese Ansätze, die wollen wir alle weiterentwickeln, sie noch besser machen, denn es ist unbestritten, dass im Bereich Arbeitsleben Menschen mit Behinderungen, die Zahlen sind einfach ja objektiv so nach wie vor noch nicht an diesem Bereich teilhaben wie eben Nichtbehinderte und wir wollen alles tun, um da noch einiges aufzuholen. Ich bin sehr gespannt auf die heutige, auf unser heutiges Tandem, was wir alles an, ja, wie soll ich sagen, an Input mitbekommen, wie es besser weiter werden kann und möchte es eigentlich dabei bewenden und schauen, was in unserer Station herauskommt.
Ja, mein Name ist Roland Weber, ich bin Werkstattrat, Beschäftigte in einer Werkstatt für psychisch kranke, seelisch behinderte Menschen. Und ich kann Ihnen sagen, die Teilhabe geht voran. Vor einem Jahr war ich noch nicht hier gesessen. Also man hört uns, man nimmt uns wahr und wir rühren uns auch. Ich denke, das ist der eine Punkt. Das Thema Arbeit ist was sehr Elementares. Zum einen, wie die Werkstättenverordnung sagt, der Mensch, der in die Werkstatt kommt, der sollte auch den Weg wieder herausfinden. Aber die Zahlen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt strafen diese Aussage Lügen. Es sind Mindestprozentsätze, also nicht mal über 1 Promille. Warum ist das so? Warum werden die Beschäftigten in den Werkstätten nicht besser eingebunden? Was machen wir als Beschäftigte vielleicht verkehrt? Wo ist unser Ansatzpunkt? Und ich finde es schön, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, im Tandem über solche Themen zu reden, über die verschiedenen Jobprogramme zu reden, wo ich sage, es werden Wege gesucht, aber den allheiligen Weg haben wir leider noch nicht gefunden. Die Teilhabe der Beschäftigten in den Werkstätten ist wirklich, ich sage jetzt mal, die ersten 2 Jahre, seit 2 Jahren gibt es diese Landesarbeitsgemeinschaft, deren Vorsitzender ich bin, wo sich die 14 Bezirke mit je 2 Sprechern versammelt haben. Es geht zum Beispiel um eine gute politische Arbeit, aber keiner will uns finanzieren. Diese Bittstellerrolle, die da immer wieder auf uns zukommt, die uns von der eigentlichen Arbeit eigentlich auch abhält, das ist ja das nächste Problem. Wenn man sich ums Geld kümmern muss, damit man eine Veranstaltung machen kann, dann hat man andere Sorgen, als sich um die inhaltlichen Geschichten erst einmal zu kümmern, die ja wirklich wichtig sind. Weil es ist ja nicht nur so, dass der Arbeitsmarkt uns will, sondern wir müssen uns an den Arbeitsmarkt heranwagen. Wir müssen den Mut haben, wieder auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Und es ist ja nicht nur, dass es Beschäftigte gibt, die diesen Weg gehen von der Förderschule über den Berufsbildungsbereich in die Werkstatt, sondern es gibt ja auch, wie Sie die Zahlen in den Zeitungen lesen können, sehr viele Menschen mit psychischer Erkrankung, die durch die heutige Arbeitswelt krank werden. Und die auch bestimmt wieder suchen, den Weg aus der Werkstatt rauszufinden. Ich habe nur noch 2 Jahre bis zum Rentenalter. Ich werde diese Zeit wohl noch gut in der Werkstatt verbringen können. Ich freue mich auf diesen Tag heute. Ich freue mich auf Ihre Fragen zum Arbeitsleben in den Werkstätten und gebe das Mikrofon zurück an Herrn Spieker.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Blöck sprach davon. Dass wir sehr viel, er sagte sogar die meiste Zeit, doch mit Arbeiten beschäftigt sind. Herr Weigel sagte, das kann in Krankheit enden. Damit das nicht so geschieht, brauchen wir noch einen anderen Platz, wo wir mindestens, soweit ich richtig informiert bin, 1/3 unserer Lebenszeit verbringen, nämlich das Bett. Und das steht üblicherweise zu Hause. Und das wäre der Versuch der Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Themengebiet Wohnen. Und ich freue mich, dass ich einerseits Frau Kempf begrüßen kann zu diesem Thema und Herrn Baumann aus dem Sozialministerium. Und ich darf auch Sie zunächst in der wunderbar vorgemachten Kürze bitten, Stellung zu nehmen. Was ist Ihrer Ansicht nach derzeit die Aussage, die der Plan, der Entwurf macht? Und was wäre ein Punkt, den Sie jetzt hier schon im großen Plenum mitgeben wollten? Was bräuchte es, damit daraus wirklich ein Plan wird? Wer möchte von Ihnen zunächst das Wort ergreifen? Frau Kempf, bitte.
Die lauter steht?
Ja, ich denke, das klappt mit der Tonsteuerung.
Ich war früher Stipendiat in der WAB. Ich wohne jetzt selbstständig. Das auch hier, selbst im Leben. Kinderheim, dass die Behinderten eine Wohnung kriegen und dass die nicht in Wohnheim, auch Schwerbehinderte, auch Assistenten und Nebenhilfe, dass ich 3 Assistenten drin, dass ich auch in der Heilung war und dass ich der selbstständig wohne mit 3 Assistenten. Hier habe ich dabei, statt daheim, dass ich wohnen kann, dann selber. Und dass ich selbst im Leben, dass ich auch doch gebockt habe, mit 3 Leuten. Und dass ich war auch in der Zeitung drin, dass auch andere Mut machen will, dass ich auch eine Wohnung für Behinderte selbstständig wohnen kann, dass ich nie in Wohnheim können, weil Wohnheimplatz kostet 3.000 Euro oder mehr. Auch wenn Schwerbehinderte sind, die müssen, aber die wollen auch eine Wohnung mit Unterstützung leben.
Ja, vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Wohnen ist aus Sicht des Sozialministeriums natürlich hochkomplex. Sie haben einmal die Bedürfnisse der Menschen, die als Betroffene eine adäquate Wohnung und Teilhabe suchen. Die Frau Kempf hat plädiert für dieses unterstützte Einzelwohnen. Wir haben daneben natürlich Menschen, die auch andere Bedürfnisse eher einer relativ betreuten Umgebung haben. Und insofern steht jedenfalls fürs Fachreferat über all dem, was wir organisieren, ganz klar das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen. Es gibt keine Zwangsbeglückung in der einen und keine Zwangsbeglückung in der anderen Richtung. Sehr wohl gibt es natürlich die Notwendigkeit, die bestehenden stationären Plätze gemeinsam mit den Einrichtungsträgern, gemeinsam mit den Finanziers, das ist der Bezirk, und gemeinsam mit den Betroffenen so umzuwandeln, dass wir entweder in Richtung betreutes Außenwohnen, in Richtung betreute Wohngemeinschaften, in Richtung Einzelwohnen umorganisieren oder aber die bestehenden stationären Einrichtungen so umwandeln, dass eben dort ein Maximum an Teilhabe und Inklusion realisiert wird. Wenn Sie die finanziellen Dimensionen sehen, die da dahinter stehen, dann sind Sie in den Hunderten von Millionen und dann wird Ihnen klar, dass das keine Geschichte ist, die wir uns heute ausdenken und morgen realisieren. Wir werden eine Menge Geduld mitbringen müssen, wir werden eine Menge Dialog führen müssen, und zwar einmal natürlich mit den Betroffenen und zum anderen aber auch mit den Organisatoren, mit den Trägern und mit den Finanziers. Und diese komplexe Entwicklung wird eine Zeit brauchen. Ich denke, wir brauchen ein Ziel und ich wiederhole mich jetzt und es sei das Ende und das Ziel kann nur sein, Wunsch und Wahlrecht der Betroffenen. Wir werden mit ihnen reden, wir werden über die Umsetzung reden, aber wir müssen, und das ist mein Plädoyer, uns auch die Zeit geben, denn bei diesem Prozess geht wirklich Qualität vor Schnelligkeit.
Ja, vielen Dank auch nochmals ausdrücklich für den Einblick in die Praxis, durch Unterstützung selbstbestimmt zu werden. Das war gewissermaßen ein Kommentar zu dem Vortrag, den wir heute Vormittag schon hören durften von Herrn Glück, der ja unterschiedliche Gerechtigkeitsbegriffe vor uns ausgebreitet hatte und vor allem auf die Chancengerechtigkeit hinwies. Und Sie haben jetzt nochmals deutlich gezeigt, dass Chancen ermöglicht werden müssen, dass man dafür auch Geld in die Hand nehmen muss, wie man heute so sagt. Wir wollen jetzt zu einem weiteren Themenfeld gleich überschwenken. das auch mit den beiden vorhergehenden direkt verbunden ist. Wir hatten es mit dem Motiv, zu viel Arbeit macht krank. Was macht man, wenn man einmal krank geworden ist? Man braucht Unterstützung, um wieder gesund zu werden. Ich freue mich, dass wir dazu gleich drei Experten zunächst einmal hier schon auf dem Podium versammelt haben, nämlich zu einem auf der Seite der Betroffenen, gleichsam Frau Meier und Herrn Möhrmann und in der Mitte eingerahmt von Ihnen Herrn Dr. Weitzel vom Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit. Und ich darf Ihnen zunächst das Wort geben.
Schönen Dank. Ein ganz kurzer Bericht seitens des Gesundheitsministeriums. Der Aktionsplan ist soweit in unserem Zuständigkeitsbereich auf große Zustimmung getroffen. Es haben sich Schwerpunkte der weiteren Handlungsbedarfe in zwei Bereichen gezeigt nach den bisher eingegangenen Stellungnahmen. Der eine Bereich ist Verbesserung der Finanzierung im Bereich der Individual- und Gruppenprophylaxe für Zähne und der zweite Bereich ist die Frühförderung. Beide Themen betreffen das SGB 5 und das SGB 9. Es sind Bundesgesetze, ich kann also jetzt hier noch keinen Vollzug feststellen oder melden. Auf jeden Fall ist es so, dass wir seitens des Gesundheitsministeriums die Vorstöße, die Belange für nachvollziehbar und vernünftig betrachten und uns bemühen werden, hier zu einer Regelung zu kommen, was allerdings sehr schwierig ist, weil, wie gesagt, das Bundesgesetze sind. Der zweite Bereich, der eigentlich einen noch viel größeren Raum eingenommen hat, ist der Bereich der Menschen mit psychischen, geistigen und seelischen Behinderungen. Da ist mit Sicherheit noch das letzte Wort im Behindertenplan nicht gesprochen. Und ich möchte deshalb das Wort an meinen Partner, Tandempartner, Herrn Diplom-Ingenieur Möhrmann weitergeben, der das aus eigener Erfahrung bestens berichten und erklären kann.
Dankeschön, Herr Dr. Walser. Meine Damen und Herren, in dem bisher vorliegenden Entwurf des Aktionsplans steht ja jede Menge drin. Da ist also auch ein Kapitel drin über Ferien auf dem Bauernhof. Aber was völlig fehlt, sind psychische Erkrankungen und psychische Behinderungen. Ein Drittel der Bevölkerung wird im Lauf des Lebens ein- oder mehrmals behandlungsbedürftig psychisch krank. Diese Krankheiten sind nicht vorhersehbar heilbar. Ein Teil wird natürlich wieder gesund, aber bei weitem nicht alle. Das heißt, ein erheblicher Teil dieser Menschen wird chronisch krank und wird damit behindert. Die Zahl, die ich Ihnen genannt habe, Sie können sich überlegen, von den hier im Saal Anwesenden wird es jeden Dritten einmal im Leben erwischen. Deshalb möchte ich Sie alle sensibilisieren für dieses Thema. Es kann nicht angehen, dass dieses Thema in einem Aktionsplan außen vor bleibt. Nun ist es so, solche psychische Behinderungen sind nicht zu verwechseln mit geistigen Behinderungen. Die nehmen aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung ein. Im Gegensatz zu körperlichen Behinderungen sind solche psychische Behinderungen ja nicht ohne weiteres sichtbar. Nicht wahr, bei einem Rollstuhlfahrer sieht man, dass ihm irgendwas Körperliches fehlt. Bei einer psychischen Erkrankung, das ist die Seele im Rollstuhl. Das kann man nicht ohne weiteres erkennen. Trotzdem sind solche Funktionsstörungen für die Umwelt auch spürbar, manchmal in erheblichem Ausmaß, insbesondere für das soziale Umfeld, sprich für die Angehörigen, wobei die Angehörigen schon längst Inklusion betreiben, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Ja, und damit stellen solche Erkrankungen immer eine hohe Belastung, nicht bloß für die Betroffenen selbst, sondern auch für das ganze Umfeld dar. Hängt auch zusammen mit der häufig fehlenden Krankheitseinsicht. Das ist eines der unangenehmen Symptome bei solchen Erkrankungen und damit auch der fehlenden Behandlungsbereitschaft. Dazu kommt noch die weit verbreitete Stigmatisierung dieser Erkrankungen in der Gesellschaft. Die haben ein negatives Image, hat verschiedene Gründe, auf die ich hier nicht eingehen kann. Und die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft erfordert daher erhebliche Veränderungen, auch in Bezug auf die Akzeptanz psychischer Behinderter durch die Bevölkerung als vollwertige Mitmenschen. Damit möchte ich im Moment enden. Danke.
Ich möchte jetzt eher was zu den allgemeinen Problemen mit dem Gesundheitssystem sagen. Ich will es mal kurz machen, also das könnte man sicher jetzt über Stunden ausbreiten, aber das Hauptproblem ist oft schon die freie Arztwahl, die nicht gegeben ist. Das liegt oft an baulichen Barrieren, das liegt daran, dass Ärzte mit Behinderungen nicht umgehen können oder wollen, dass man Probleme hat bei Verordnungen und Rezepten, wenn man denn dann mal einen Arzt gefunden hat, dass man es auf mehrere Ärzte aufteilen muss, dass man die Fahrten zu den Ärzten ja dann auch wieder der Krankenkasse zu Lasten legen muss, oft. Das ist irgendwie ein Kreislauf und das zieht unendliche Kreise und wie man da ansetzen kann, da müsste man dann allerdings den Herrn vom Gesundheitsministerium fragen.
Ich kann im Moment nicht viel dazu sagen, aber ich habe vorher schon ausgeführt, dass wir dranbleiben und diese Themen aufgreifen und so weit wie möglich auch eine Lösung zuführen wollen. Ich wiederhole nochmal, SGBs, Bundesgesetz, ist schwierig in der Praxis von der Länderebene aus zu regeln.
Ja, wir sehen die Notwendigkeit, eigentlich jetzt schon wirklich auch ins Zwiegespräch einzutreten. Wir gönnen uns aber noch 20 Minuten, um den Überblick vollständig zu erhalten, bevor wir dann in die Tandems gehen. Und ich möchte jetzt gleich zum nächsten Thema überleiten, nämlich der Barrierefreiheit. Dazu haben wir jetzt im Moment drei Vertreter hier oben. Herrn Sedlmayr, der aber gleichzeitig als gewissermaßen Universalsprecher für eine ganze Reihe von Teilnehmern nachher der Tandems hier sitzt. Und neben ihm Frau Frohmüller vom Innenministerium und Herrn Spieker, dessen Tagungsunterlagen man mir gestern schon überreichen wollte, als ich sagte, Spieker hier, und Herrn Spieker vom Wirtschaftsministerium. Ich darf auch Sie in aller Kürze um Ihre Wortmeldung bitten.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute an dieser Tagung mitwirken kann. Ich komme von der obersten Baubehörde im Innenministerium und dort beschäftigen uns wir uns intensiv mit dem barrierefreien Bauen. Und das nicht erst seit der UN-Behindertenrechtskonvention. Allerdings kann uns diese Konvention, insbesondere was den neuen Aspekt der Inklusion betrifft, jetzt als Richtschnur dienen. In unserem Zuständigkeitsbereich liegen der staatliche Hochbau von der Polizeistation bis zum Museum und der staatliche Straßenbau, auch das Baurecht und die Wohnraumförderung und die Städtebauförderung. Ich möchte jetzt nur schnell zwei Punkte aus dem Aktionsplan herausgreifen. Zum einen betrifft es das staatliche Bauen. Da haben wir ein Audit barrierefreies Bauen entwickelt. Das ist ein verwaltungsinternes Verfahren, auch mit Beteiligung des jeweiligen Schwerbehindertenbeauftragten der Behörde, wo es um die Sicherung der Barrierefreiheit bei neuen Bauvorhaben geht. Und dieses Audit wird ab Januar in der Bayerischen Staatsbauverwaltung umgesetzt. Ein weiterer Punkt ist das Baurecht. Vielleicht haben Sie schon gehört, es gibt eine neue Planungsnorm zum barrierefreien Bauen, die DIN 18040. Die betrifft die barrierefreie Gestaltung von öffentlich zugänglichen Gebäuden und von Wohnungen. Und sie behandelt verstärkt auch jetzt gegenüber den Vorgängernormen die Anforderungen für sinnesbehinderte Menschen, also für insbesondere auch für sehbehinderte, gehörlose Menschen. Ja, und diese neue Planungsnorm werden wir als technische Baubestimmung, so heißt das im Baurecht, verbindlich einführen, sodass auch die privaten Bauherren an die Umsetzung nach den aktuellen DIN-Normen gebunden sind. Dass natürlich nicht die gesamte Umwelt von heute auf morgen barrierefrei sein kann, das dürfte jedem von uns klar sein. Aber wir arbeiten intensiv daran, wie ich schon gesagt habe, insbesondere auch mit der Wohnraumförderung und auch mit der Städtebauförderung. Danke.
Mein Name ist Wolfgang Spicker vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Ich vertrete jetzt hier die Bereiche Verkehr und Tourismus. Das sind jetzt gerade zwei Bereiche, bei denen wir ganz besonders auf die Rückmeldungen und auf die bei der konkreten Ausgestaltung besonders auf die Rückmeldungen und Anregungen der Betroffenen angewiesen sind. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die Diskussionen im Workshop nachher. Vielleicht kurz zum Aktionsplan im Bereich, ich nehme jetzt mal nur den Bereich ÖPNV, enthält der Aktionsplan eine kurze Sachstandsdarstellung und eine Darstellung der Ausbaupläne der Bayerischen Staatsregierung. Ein bisschen ein Problem im Verkehr ist gerade im Bahnbereich, dass die Zuständigkeit in den meisten Fällen beim Bund liegt. Das macht es auf Landesebene natürlich ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz werden wir weiter mit Engagement daran arbeiten, hier die Barrierefreiheit möglichst schnell weiter zu verbessern. Im Bereich Tourismus kann man sagen, das Ziel ist letztlich die Herstellung der Barrierefreiheit in der touristischen Servicekette. Ich darf von den Maßnahmen vielleicht kurz hervorheben, dass es gelungen ist, einen bayerischen Qualitätspreis hier zu installieren. Das haben wir auch ganz besonders dem Engagement von Frau Badura zu verdanken, dass hier die verschiedenen Beteiligten und Verbände hier an einen Tisch gebracht werden konnten und sich schließlich auf gemeinsame Kriterien einigen konnten. Auch hier geht die Entwicklung weiter. Ich darf vielleicht ganz, ganz aktuell, da muss ich jetzt aber nachlesen, weil es eine Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, die machen ein neues Projekt Barrierefreies Reisen, Tourismus für alle und finanzieren und fördern ein Projekt zur Entwicklung und Vermarktung barrierefreier Angebote im Tourismus. Und ich kann jetzt schon sagen, dass das Bayerische Wirtschaftsministerium hier noch mit eigener Finanzierung noch was drauflegt und ein eigenes Förderprojekt im Bereich der Schulung noch auf dieses BMW-Projekt draufsattelt. Von meiner Seite.
Danke. Vielen Dank. Und ich darf das Mikrofon hier einmal hinter Ihnen zu Herrn Sedemann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Dr. Spicker hat mich als Universalsprecher angekündigt und dann will ich meiner Ankündigung dann auch gerecht werden. Als Landesvorsitzender der kommunalen Behindertenbeauftragten soll ich ganz kurz Stellung nehmen zu den Bereichen Mobilität, Bauwesen und Tourismus. Unser Landesverband hat eine Stellungnahme abgegeben und in dieser Stellungnahme regen wir an oder wir fordern vielleicht auch, dass gerade im Bereich Mobilität Spontanfahrten, und das schreibe ich über die Überschrift Mobilität einfach drüber, Spontanfahrten müssen möglich sein und Spontanfahrten sind nur möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Das sind dann eben entsprechende Einstiegshilfen bei den bestehenden Fahrzeugen, die laufen teilweise noch 20 Jahre, deshalb können wir nicht warten, bis nur die neuen ausgestattet werden. Das ist auch die zweite Forderung. Alle neuen Fahrzeuge müssen entsprechend ausgestattet sein. Eine Forderung ist auch, es bedarf eines umfassenden, barrierefreien ÖPNVs. Die Bahn fährt nicht überall, die Busse aber wohl. Und deshalb muss auch der ÖPNV ausgestattet werden entsprechend. Und schließlich und endlich fordern wir oder regen wir an im Bereich Mobilität. Es gibt jetzt eine, ich sag mal, unsägliche Fernbusrichtlinie, die seit kurzem in Kraft getreten ist. Und wir meinen, dass auch diese Busse dann entsprechend barrierefrei ausgestattet sein müssen. Soweit zum Bereich Mobilität. Bauwesen, und ich mache es wirklich sehr kurz in allen Bereichen. Ich nenne nur die Dinge, die für uns unabdingbar sind. Im Bereich Bauwesen meinen wir, dass es unabdingbar ist, zukünftig die Behindertenbeauftragten, die zu baulichen Maßnahmen Stellungnahmen abgeben müssen, entsprechend gestärkt werden müssen, und zwar dahingehend, dass sie bei allen Planungsprojekten angehört werden müssen. Das ist für uns eine Grundvoraussetzung. Und wir meinen auch, jeder spricht von Demografie, also muss auch entsprechend demografischen Entwicklungen entsprochen werden. Und wir meinen deshalb, dass barrierefreier Um- und Ausbau der bestehenden Gebäude gefördert werden muss, ja sogar forciert werden muss. Und im Bereich Tourismus, das wurde eben gerade angekündigt und auch schon angemerkt, meinen wir, das ist einfach nur der Umsetzung der sogenannten Servicekette Bedarf. Ist diese Servicekette umfassend, also umgesetzt? Ist der Tourismus gestärkt, bayernweit, bundesweit, ohne Ärzte, ohne An- und Abfahrtswege, ohne Freizeitmöglichkeiten, ohne barrierefreie Häuser, ohne vernünftige Planung von Flugzeug- und Bahnverbindungen? All diese Dinge müssen in der Kette abgedeckt sein. Es nutzt gar nichts, ein Haus nur barrierefrei auszugestalten, wenn das Umfeld nicht passt. Dann will ich jetzt meiner universellen Ankündigung nochmal gern gerecht werden und würde gern noch in zwei Sätzen zu zwei Tandems hier Stellung nehmen wollen. Das Tandem Beschäftigung und Arbeit. Ich sage Tandem, weil ich die Namen leider nicht behalten habe. Hat uns mitgeteilt, dass die Arbeitgeber sensibilisiert werden sollen durch Programme. Meine Damen und Herren, ich bin 30 Jahre in der Behindertenarbeit tätig. Ich zweifle daran, dass Arbeitgeber nur durch Programme sensibilisiert werden können. Ich meine, Grundvoraussetzung ist eine ordentliche Bildung. Nur wer ordentlich ausgebildet ist, bekommt auch Arbeit. Und dann bin ich auch schon beim Tandem Bildung. Dort wurde uns gesagt, in einem Nebensatz, Förderschule ist eine besondere Schule. Ich kann in der UN-Konvention nirgends sehen, dass wir eine besondere Schule wollen. Wir brauchen auch keine besondere Schule. Wir brauchen eine Schule, die es allen ermöglicht, die Sprengelschule zu besuchen. Wir sind mit den Profilschulen Inklusion einen ersten kleinen Schritt gegangen. Aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Und darauf appelliere ich, und wir sprechen uns anschließend also bei der nächsten Station, Herr Weigel. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für diese Stellungnahme. Barrierefreiheit, das wird vielen bewusst sein, gerade jenen, die beispielsweise schon mal einen Kinderwagen durch oberbayerische Bahnhöfe bewegen wollten. Barrierefreiheit und gerade Mobilität ist tatsächlich eines der anderen Themen, wo es besonders augenfällig wird, dass das Thema der Inklusion kein Sonderthema einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist, sondern eben ein gesamtgesellschaftliches, und dass Inklusion etwas ist, was allen zugutekommt. Wir hatten vorher schon bei dem Bereich der Gesundheit die Kritik auch gehört, dass im Entwurf die psychischen Beeinträchtigungen gar nicht erwähnt werden. Sie hatten es auch gleichzeitig ein wenig erklärt. Sie sind weitestgehend unsichtbar für draußen, für sozusagen Außenstehende. Das mag ein Grund sein. Ein weiterer Bereich der Barrierefreiheit neben den sichtbaren Leistungen wie Rampen, Aufzügen und so weiter ist derjenige der barrierefreien Kommunikation. Und ich freue mich, dass wir dazu auch zwei Tandempartner hier bei uns versammeln konnten, Herrn Dr. Potthast von der Staatskanzlei und Herrn Wartenberg von der Seite der Betroffenen. Ich darf auch Sie zunächst um Ihre Wortmeldung bitten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Kommunikation ist unser Thema. Wir haben jetzt am Ende dieser Debatte angesichts des engen Zeitkorsetts uns darauf verständigt, dass einer diesen Part übernimmt, und Sie ahnen schon, wer es machen darf, nämlich der, der das Mikrofon im Augenblick in der Hand hält. Ich darf Ihnen jetzt gleich die Ergebnisse der Stellungnahmen mitteilen, die uns anhalten, einen großen Schritt oder große Schritte weiterzugehen auf einem Weg, den wir bereits eingeschlagen haben. Sie mögen vielleicht die eine oder andere sehr speziell finden, doch sind die alle Forderungen, die ich jetzt gleich nennen werde, exemplarisch für zwei Anliegen der Kommunikation. Erstens, sich selbst informieren zu können, umfassend und in allen Bereichen, und auch zu informieren über eigene Themen und Anliegen. Ich komme jetzt zu den einzelnen Forderungen. Zunächst Implementierung der Gebärdensprache in das gesellschaftliche Leben, Untertitelung und Übersetzung in Gebärdensprache in möglichst allen Sendungen, zumindest des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Eine weitere Forderung wäre 100% Untertitelung in allen Sendern, Ausbau in diesem Zusammenhang der Einblendung von Gebärdendolmetschern und anderen Hilfen für Live- und Kindersendungen, die generelle Barrierefreiheit in Online-Medien, zusätzlich spezielle Dienstleistungen bei Online-Medien, Ausweitung der entsprechenden Programmteile mit spezifischen Themen, beispielhaft genannt sei hier die Erweiterung der Sendung Sehen statt Hören, und last but not least eine Rundfunkbefreiung für Taubblinde, und an der Stelle darf ich mit einem positiven Ausblick enden, die ist bereits im nächsten Beitragsstaatsvertrag festgeschrieben, so er denn am Ende dieses Jahres in Kraft treten kann. Das wären jetzt in Kürze und damit, glaube ich, in Wahrung des vorgegebenen Zeitrahmens unsere Punkte.
Ja, vielen Dank. Ich hatte mir vorher erlaubt, das Ganze als eine Übung zu bezeichnen und möchte mich gleich bei allen Beteiligten entschuldigen, denn alle waren Profis, vor allem auch was die Zeit Struktur angeht. Wir sind nämlich Punkt gelandet. Herzlichen Dank für diesen Überblick, den Sie uns schon gegeben haben. Jetzt wäre es eigentlich Zeit, nachdem wir das Menü gesehen haben, zum Essen voranzuschreiten. Allerdings kann ich Sie nun nicht zum Mittagessen entlassen, sondern möchte Sie alle bitten, sich nun selber rege zu beteiligen. Denn es wurde schon bei den einleitenden Worten gesagt und ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung nochmal unterstreichen, in der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Ich bin ja gewissermaßen der neutrale Moderator, aber ich darf Ihnen verraten, das Staatsministerium ist wirklich sehr, sehr interessiert und darauf angewiesen, dass Sie sich beteiligen, dass Sie auch konkrete Forderungen erheben, damit Informationen aus dem Kreis der Betroffenen eben in diesen Plan einfließen können. Und dazu darf ich Sie jetzt alle bitten, den jeweiligen Tandem, das Ihnen am meisten zusagt, sich zunächst einmal beizugesellen, aber auch jeder hat die Freiheit, in der kommenden Stunde die Örtlichkeiten zu wechseln. Deswegen ist es ja ein Open Space Tandem, also wir haben den Freiraum, uns frei zu bewegen, und Sie können gewissermaßen zu jedem Thema Ihre Wortmeldung jeweils abgeben. Das Ganze werden wir bis etwa 13 Uhr durchführen wollen, und um 13:45 bitte ich Sie, alle sich wieder hier zu versammeln, damit wir dann zu einer kurzen Abschlussrunde kommen können und die Ergebnisse ein wenig zusammentragen. Für jetzt meinen herzlichen Dank schon für diesen Überblick und Ihnen allen freudiges Schaffen in der Workshop-Phase. Vielen Dank.